Why CBS? CBS.
Why CBS?
Das internationale Jugendradio.
Herzlich willkommen zum YCBS, Programm auf 91.0. Kulturjahr 2019 auf YCBS. Das Projekt Zeit der Erinnerungen, die Pandeireta-Musik aus Galizien und ein Theaterstück aus Chicago. Mein Name ist Mala und ich werde euch durch die Sendung führen. Mit mir am Mikrofon sind noch Alba, Sarah, Dietschle, Aishugül, Alexander und Sharef. Heute hören wir Geschichten auf Deutsch und Englisch rund ums Thema Erinnerungen an. Es sind Jugendliche und Zeitzeugen, die bewegte, dramatische und spannende Zeiten erlebt haben. Es sind einige persönliche Erinnerungen, die das Leben unserer Erzähler geprägt und verändert haben. Das Radiotheaterstück, genannt nach dem Bild Sternnacht von Vincent van Gogh, erklingt auf Französisch und wir nähern uns weltbekannten Gemälden, deren Motive, Themen des Radiotheaterstücks sind.
Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. YCBS.
Prägende Erinnerungen begleiten uns ein Leben lang. Berliner Jugendliche, Zeitzeugen und geflüchtete Jugendliche erzählen uns über ihre Erinnerungen und darüber, welche Lehren aus krisenreichen und prägenden Situationen gezogen werden können. Woran erinnere ich mich, wenn ich an mein altes Zuhause, an meine ersten Bühnenauftritte oder auch an mein erstes Radioprojekt im Ausland denke? Die Freude des Familienfestes wärmt mich bis heute. Den ersten Tag als Lehrerin, wie auch die Ankunft in einer gerade vereinten Stadt, werde ich nie vergessen. Was haben Menschen in dieser Stadt und an diesem Ort im und nach dem Krieg erlebt? Hören Sie sich die Geschichten der jungen Erzähler in der Sendereihe Zeit der Erinnerungen an. Es ist der erste Teil dieser Sendereihe, in Deutsch und in Englisch.
We have one more guest in our studio, and this is Petko. Petko, welcome also. You in the studio of YCBS on Alex. And also, my question to you is to share with us your specific memory, and maybe you are going to explain what are you working for nowadays, and maybe it is connected with it.
Yes, actually, that's the what I want to talk about. Since we are in a radio, and I work in a radio back in Sofia, I wanted to share my first experience with audio, which was a long time ago, and it is the reason of me doing what I do today. Like you mentioned, back in the Hebrew school in Sofia, we have a media project, and we focus on video and audio productions, and it started working in 2010. And I went there as a student, and I wanted to make video productions. And there was this small room in the studio, which said recording studio, and I've never seen anyone work in it. I didn't know what it was for. But one day I walk in, and I see people working with the microphones and the mixers and having a lot of fun. And I walk in there and ask them what they're doing, and they're saying, we're making audio productions. And I asked if I can join in and watch them work. And I did, they let me, and I sat there through the whole process, and I fell in love with what they do. So I went to Ivailo and told him that I don't want to do video anymore, I want to do audio. He said, okay, no problem. So I start working on audio productions, I start learning how to use different softwares, and 2 years later he calls me, invites me to Berlin to work on a radio project with YCBS, and after that continued working. I graduated and the school called me asking me to actually be responsible for the radio productions in the school and teach children how to make radio. And I gladly accepted.
YCBS.
YCBS.
Das internationale Jugendradio.
A few years after that, while I was a journalism student, I stumbled upon an opportunity to work in the real radio. And for some time I was an intern, then I was the editor of the morning show. And 2 years ago, they asked me if I want to be the assistant program manager of one of the radios in the media group. And I said yes. And until today, this is what I'm doing. And it all dates back to that moment in the school 9 years ago when I saw people having fun with audio equipment. And I go back to this memory a lot, and I wanted to share this one with you because it's actually the point of my life which set the direction of it until today, and I'm hoping for the future.
What fascinates you on radio in comparison to video? Because the majority of people, they are loving video in comparison with audio.
What drives me is the fact that you have no vision. So you have to put in much more effort to make people who listen to you actually visualize what you're trying to say in their heads. So it needs to be perfect, and it needs to be made with a lot of love. And you have to actually mean what you're saying. And I think it's the better way to make production, because not only you share what you want to share, but you make people start to think and visualize and find their own meaning of what you say, because you don't show it to them.
Pictures through audio. This is the manner. Yeah.
Yes.
It's also fascinating to me. Ich heiße Mila und wir sind jetzt in der Ausstellung 90s Berlin oder Berlin 90s. Wie Berlin in den 90er Jahren ausgesehen hat.
Ja, und seit wann bist du in Berlin?
In Berlin bin ich eben seit den 90ern. Ja. Ich bin 1990 nach Berlin gekommen, im Sommer, in der ersten Juliwoche 1990 mit dem letzten Interflug. Interflug hieß die Fluggesellschaft der DDR. Die DDR existierte nicht mehr und die Fluggesellschaft Interflug existierte dann auch nicht mehr. Ich bin also mit dem allerletzten Flug dieser Fluggesellschaft nach Berlin gekommen. Als ich nach Berlin gekommen bin, war ich 17 Jahre alt. Ich war eingeladen bei Freunden in Ost-Berlin, Friedrichsfelde Ost. Wir sind mit Trabi herumgefahren in der Stadt. Und dann waren wir auf ganz vielen Konzerten, in solchen Jugendclubs in Ost-Berlin irgendwo. Für mich Neuland alles. Und ich erinnere mich, ich konnte ganz wenig Deutsch damals.
warum bist du nach Berlin gekommen? Also wie kamst du dazu? Wie hattest du die Idee, dachtest du dir, hey yo, ich gehe mal nach Berlin?
Die Mauer war gefallen, das war 1989, wie ihr wisst, nicht? Die Berliner Mauer war gefallen. Und für uns alle, die in diesen sozialistischen Diktaturen gelebt haben, in Ländern wie Polen, Ungarn, Bulgarien, Tschechoslowakei, das war sozusagen der Beginn der Freiheit. Berlin war symbolisch für uns der Beginn unserer Freiheit mit dem Mauerfall. Und wir wollten natürlich erleben, wie die Mauer gefallen war, wie diese Mauer, wo wir dachten, die steht für immer hier, ist wirklich weg. Und diese Stadt, das ist eine Stadt in Aufbruch, eine Stadt in Veränderung. Und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, tatsächlich auf die Einladung meiner Freunde hierher zu kommen.
Wie sah Berlin denn in den 90ern so aus? Also hat sich jetzt viel verändert oder ist es immer noch gleich geblieben heute bis jetzt?
Ja, Berlin der 90er, das war ein einmaliges Laboratorium. Das Berlin der heutigen Zeit hat mit Berlin der 90er Jahren nichts zu tun. Erstmal war Ost-Berlin teilzerstört, noch vom Zweiten Weltkrieg. Prenzlauer Berg, der heute sehr, sehr, sehr sauber renoviert und, wie soll ich sagen, teuer aussieht, sah damals zerstört und kaputt aus. Also es gab keine Straßenbeleuchtung. Wir sind in ein Café hingegangen, in Prenzlauer Berg, ohne Straßenbeleuchtung. Die Häuser waren kaputt, drumherum. Das Café war auch ziemlich kaputt. Und plötzlich kommt ein Rockstar, den kennt ihr noch nicht, aber der war zu meiner Zeit sehr bekannt damals, aus den USA. Sein Name ist Prince. Und er sagt, hallo Leute, ich gebe ein Konzert ohne Geld heute Abend.
Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. YCBS.
Ingrid Puchalski und Mike Hupe erinnerten sich an die Zeit ihrer Flucht. Beide sind mittlerweile in Berlin angekommen. Was sie damals erlebt haben, werden sie nie vergessen. Ingrid Puchalski denkt bis heute an ihren Geburtsort im Sudetenland zurück. Trotzdem fühlt sie sich nicht an einem bestimmten Ort zu Hause. Es war wohl die Fluchterfahrung, die sie lehrte, sich überall dort wohlzufühlen, wo freundliche und nette Menschen zu treffen sind. Heute wie damals würde er alles dafür tun, auch seinen Heimatort zurückzulassen, um in Freiheit zu leben.
Victoria aus Sofia erinnert sich, wie sie als Schulabsolventin ihre ersten Erfahrungen im pädagogischen Beruf sammeln musste. Dabei wurde sie von Angst und Unsicherheit ergriffen, denn sie wusste nicht so recht, wie sie an ihre ersten Schüler, die Kinder einer Kita, herantreten sollte. Hört euch ihre Erinnerungen in englischer Sprache an.
Since I'm a teacher and I teach English to kindergartens and elementary students, I wanted to tell you about something from my experience as a teacher. So the first time I walked in class, I had no idea if I was going to do a good job, and I was pretty stressed out about it. And since I always wanted to teach and I hadn't done it before that, I walked through the door and the stress hit me. And I forgot everything I knew about teaching English because before entering this classroom, I had this course in my educational center when I am working now. And I thought I knew everything in theory. But when it comes to practice, things turn out to be quite different. And since the students were kindergartners, I was even more stressed because I didn't know if I can handle so many young children at once. I remember one of the kids starting to cry for his mommy when I entered the room. And I was like, yeah, I want my mommy too. I want to go home. And I didn't know if I'm going to do well with this situation. And it turned out that when you don't have time to think what to do, you just have to do something for the situation, things turn out quite different. I don't know. And when you have to watch over like 20 kids in these 20 minutes, you don't have the time to think what to do, if you're doing well, if what you're saying is right or not. You just have to do something. And in that moment, I realized that it doesn't matter what you know from the books. You just have to react. And if you really like what you're doing, if you really want to do it well, you're going to do it well. And I never felt 20 minutes pass by so fast and so slow at the same time. But after I walked out of the room and I took a deep breath, and I figured out that this is what I want to do with my life. And I'm telling you this exact story because I see too many young teachers either give up early because of the stress. Like in my situation, I was so stressed that I was like, no, I don't want to enter the room. I want to go home. Or they give up. I don't know, actually. I know a lot of people that graduate as primary teachers or something like that, and they never start working it. And I think that there is no way a guarantee that everything will be fine. But as it happened with me, in the end, I was completely fulfilled with the fact that I gave knowledge to all these kids. And I'm still doing it now. And that's one of the most important things in my life. Going to work now is not an obligation for me. It's something I do with joy.
Wie war es, zum ersten Mal vor dem Mikrofon zu stehen und zu moderieren oder zum ersten Mal bei einem großen Konzert dabei zu sein? Diese und andere Fragen stellen Jugendliche in Interviews und verarbeiten Erzählungen in Radiogeschichten rund ums Thema Erinnerungen. Interviewpartner sind die Jugendlichen selbst sowie Zeitzeugen, Theaterkünstler und Radioproduzenten, die tiefergreifende Veränderungen in ihrem Leben und ihrem sozialen Umfeld erlebt haben und sich an die wichtigsten Stationen in ihrem Leben erinnern. Syrische Jugendliche tragen in einer Art Tagebuch die Erinnerungen ihres Alltags vor und während des Krieges in ihrem Land vor. Es ist eine Geschichte, die der 17-jährige Wissam verfasst hat. Wiyam, Ahmad, Shahid und Saella haben seine verschriftliche Erzählung am Mikrofon vertont.
Wir syrische Kinder, das ist ein Tagebuch vor und während des Kriegs von Wissam. Ich bin Wissam und bin am 01.01.2002 in Damaskus geboren. Seit 3 Jahren wohne ich in Berlin. Es ist der Zuckerfest vor dem Krieg. Es ist der 11. September 2010 in Damaskus, wo wir alle morgens aufwachen, damit wir in die Moschee gehen. Es ist der erste Tag des Fests und die ganze Familie macht sich auf den Weg zum Festgebet. Gemeinsam mit meinem Vater gehe ich Süßigkeiten kaufen, denn an diesem Tag bekommen die Kinder viele Leckereien, wie zum Beispiel die sirup-haltigen Baklava und Kadaif oder auch Pistazienkeks, manche mit und andere ohne Schokolade. Nachdem wir unsere Einkäufe bekommen haben, gehen wir zurück nach Hause, denn dort wartet meine Mutter auf uns, die in der Zwischenzeit das Frühstück zubereitet hat. Wir alle versammeln uns am Tisch und nach dem Essen gibt mein Vater mir und meinen Geschwistern Geld. So ist die Tradition. Danach gehen wir auf die Straße, wo extra für das Zuckerfest an jeder Ecke Schaukel und Spielgeräte für Kinder aufgebaut würden. Dort treffen meine Brüder und ich unsere gemeinsamen Freunde. Am Nachmittag gehen wir wieder zurück nach Hause und ziehen unsere neue Kleidung für den Besuch an. Um die Wohnungen von Opa, Oma, Onkel, Tante schnell zu erreichen, nehmen wir das Auto. Dort angekommen, feiern wir mit viel Essen das Fest bis in die Nacht hinein.
Thank you.
Silvester vor dem Krieg. Es ist der 31. Dezember 2009. In Damaskus feiern fast alle Silvester. Der Silvester in Syrien ist eine Tradition, die von allen Religionsgemeinschaften gefeiert wird, mit Ausnahme von einer Minderheit. Es sind streng gläubige Muslems, die Silvester als eine westliche Tradition nicht anerkennen. An diesem Tag treffen sich meine Familie und die Verwandten auf dem Berg Qasyun, um zu feiern. Von da aus hat man einen tollen Blick auf die Hauptstadt Damaskus. Wir gehen dorthin mit Feuerwerk und warten bis Mitternacht, um das Feuerwerk anzuzünden. Und durch die vielen Feuerwerkskörper, die dann in die Luft gehen, verwandelt sich das Berg in einem Ort des Lichts.
Es ist der 12.10.2010, nach den Sommerferien in Damaskus. Die Schulzeit hat begonnen. Der Schultag fängt um 7 Uhr an. Meine Brüder und ich stehen um 35 Uhr auf. Nachdem uns meine Mutter aufgeweckt hat und das Frühstück sowie unsere Schulkleidung bereitgelegt hat. Mein Vater trägt ein Jeans und einen Pullover.
Das Radioprojekt Zeit der Erinnerungen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Jugend ins Zentrum, hat als Partner die Friedensburg-Oberschule, das Mädchenzentrum mit der Stiftung SPI, die Grone Bildungszentren für Altenpflege und Sozialassistenz sowie den Verein IFDE e.V.
Das Hausarchiv ist eine Schatzkammer mit vielen tollen Erinnerungen. Darunter befinden sich Fotos, Dokumente, Tagebücher und auch Briefe. Im Rahmen des Projekts haben wir Texte aus Briefen und Tagebüchern ausgesucht und ins Deutsche übersetzt. Hierzu hören Sie die persönlichen Berichte von Asien Ognjanow und Danko Natschew aus den Jahren 1959, 1974 und 1913. Vertont mit der Stimme von Alexander Schmolke. Der bulgarische Arzt Asien Ognjanow lebt und arbeitet in Torino, Italien. Er schreibt seinem Verwandten in Bulgarien 4 Jahrzehnte lang Briefe. 1950 muss er das Heimatland verlassen und kann seine Angehörigen erst wieder 1982 in den Arm schließen. Das kleine Mädchen Dorianche, von dem in einem der Briefe die Rede ist, sieht Asien zum ersten Mal, als dieses eine 32-jährige Frau geworden ist. Der Student der Rechtswissenschaften in Brüssel, Danko Natschew, schreibt seiner Verlobten in Sofia einen Brief im Jahr 1913. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, muss Natschew in Brüssel bleiben, weil die Grenzen geschlossen werden. Da sein Studium zu Ende ist und er kein Stipendium mehr bezieht, nimmt ihn eine Brüsseler Familie freiwillig in ihre Obhut auf, bis der Krieg zu Ende ist und er wieder in sein Land zurück kann.
Der bulgarische Arzt Arsen Ognjanow lebt und arbeitet in Torino, Italien. Er schreibt seinen Verwandten in Bulgarien 4 Jahrzehnte lang Briefe. 1950 muss er das Heimatland verlassen und kann seine Angehörigen erst wieder 1982 in den Arm schließen. Das kleine Mädchen Dorianche, von dem in einem der Briefe die Rede ist, sieht Arsène zum ersten Mal, wenn diese eine 32-jährige Frau geworden ist. Meine lieben alle, dieses niedliche Mädchen auf der Karte ähnelt sehr der kleinen Dorianche und soll euch auf diesem Wege meine ganz warmen und lieben Wünsche für das neue 1959 überbringen. Heute ist der Heiligabend, der Tag, an dem alle Familien glücklich sind, zusammenkommen und Geschenke miteinander tauschen. Ich bin auch glücklich, heute mit meiner kleinen Familie zu feiern. Doch zwischen Adriana und mir herrscht eine große Leere. An diesen Tagen denken wir an Mama und an Mama Pia, zwei helle Bilder in unserem Leben. Insbesondere am Weihnachten denken wir umso intensiver an sie und unsere Augen füllen sich mit Tränen. Wenn ihr in der Nähe gewesen wäret, würde eure Anwesenheit diesen Schmerz lindern und ihn in eine süße Nostalgie verwandeln. Doch auch ihr seid so weit weg und fehlt uns so sehr. Frau Markowska und Frau Lia fahren um den 10. Januar. Schreibt mir deshalb, was ich euch über sie schicken soll. Torino 1959. Meine lieben alle, frohes neues Jahr. Ich wünsche euch Gesundheit und das Allerbeste. Für mich ist heute ein Tag der Erinnerung aus Jahren, die fern in der Vergangenheit liegen. Damals war unser Leben einfacher und wir haben die Feste wahrhaft gefeiert. Heute sind mir nur die Erinnerungen davon übrig geblieben. Die Feiertage haben wir jetzt in viel Stress verbracht. Am Vorabend der Weihnachtstage ist Adriana nach Rom gefahren, weil ihr Cousin sie angerufen hat, da ihr Onkel schwer erkrankt ist. Der arme Teufel ist genau am 25. Dezember verstorben und das Begräbnis fand gestern statt. Torino, 28. Dezember 1974. Der Student der Rechtswissenschaften in Brüssel, Don Konatschew, schreibt seiner Verlobten insofern einen Brief im Jahr 1913. Da sein Studium zu Ende ist und er kein Stipendium mehr bezieht, nimmt ihn eine Brüsseler Familie freiwillig in ihren Obhut auf, bis der Krieg zu Ende ist und er wieder in sein Land zurück kann. Meine Liebe, diese Tage habe ich nicht die große Lust, lange zu schreiben, möchte dir auch nicht immer wieder Grußkarten senden. Die hiesige Sozialdemokratie hat dieses Jahr ein richtiges Weihnachtsfest zelebriert. Hoffe, du bist mir nicht böse, meine Liebe, dass ich dir über Dinge schreibe, auf die du nicht reagieren kannst. Aber weißt du, das Thema interessiert mich und bereitet mir Freude. Feierlich wurden Zentren für Arbeitererziehung geöffnet und der bekannte französische Schriftsteller Anatole France und der etablierte belgische Chemieindustrielle Solvay sind anwesend gewesen. Solvay hat für diesen Zweck 1 Million Lever gespendet. Dieser Mann hat sozialistische Überzeugungen und ist zugleich ein Kapitalist. Wann kann so etwas bei uns passieren? Schicke mir bitte 2 Briefmarken für 50 Sudinki und 2 weitere für 25 Sudinki. Ich brauche sie, meine Liebe. Seit 4 bis 5 Monaten wird in allen europäischen Hauptstädten an der Inszenierung der Oper Parzival gearbeitet. In Wien zum Beispiel wurde dafür eine Summe von 600.000 Kronen aufgewendet. Hier in Brüssel sind es etwa 900.000 Lever. Da kannst du dir vorstellen, was für eine prachtvolle Inszenierung bevorsteht. Die hiesige Oper hat den Vorteil, dass der Tenorsänger Hänsel, der bislang in der Parzival-Rolle in Bayreuth gespielt hat, jetzt nach Brüssel kommt, weil er auch hier seine Künstlerkarriere angefangen hat. Die Karten für alle Erstvorstellungen sind bereits seit 2 Monaten ausverkauft. Wir mit Gensch und Gensow haben uns angestellt, um an Karten für die nächste Vorstellung heranzukommen. Da war auch eine 70-jährige alte Dame, die 8 bis 9 Stunden lang auch gewartet hat. Stell dir vor, dass auch diese alte Frau ein Opfer der Kunst geworden ist. Wir haben uns für die Warteschlange mit Lunchpaketen ausgestattet. Dann, so wie die anderen auch, haben wir zu Mittag unsere Pakete geöffnet. Dabei entfachten lebendige Gespräche über Musik und Kunst und so konnte man die Müdigkeit ein Stück vergessen. Camino feo de la muerte, por debajo nieve preta, pedazo de carbón quemado, el sol arriba en el cielo, ni árboles, ni pajaricos, ni flores, ni hervisica. Cantas
Der Berlin Song ist ein Verein für galizische Musik aus Spanien. Die Vereinsaktivistinnen haben beim Karneval der Kulturen zum ersten Mal in der Hauptstadt das Pandeireta-Spiel gezeigt. Sie waren auch im Studio von Alex Radio und haben in einer Sendung von YCBS mehr über diese Kunst erzählt. Die Gruppe über sich. Wir sind eine Gruppe von jungen Menschen aus Galicien, die während der Wirtschaftskrise nach Deutschland ausgewandert sind. Unser Heimweh hat dazu geführt, dass wir ein kleines Tambourin-Ensemble ins Leben gerufen haben. Die Freude an Spiel und Gesang hat Bekannte und Freunde aus anderen Regionen und Ländern angesteckt. Beim letzten Karneval der Kulturen haben sich Menschen aus Asturien, Katalonien, aus Griechenland, Brasilien und Italien uns angeschlossen. Wir zeigen die Vielfalt Spaniens und die Fröhlichkeit der traditionellen Lieder. Die Menschen in Berlin sollen das Gefühl haben, in Galicien zu sein. Das Instrument Pandeireta kommt traditionell aus Galicien. Das ist eine Art Tambourin. Das Wort stammt aus dem französischen Tambour, was so viel wie Trommel bedeutet.
Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quisiere, ayúdame a cantar, se no voy a enroquecer, se no voy a enroquecer, ay, a la, 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 la. Esa bailadora qué bonita es, debuchando vueltas na puntado pe, na puntado pe, esa bailadora qué bonita es. Baila de amigas, baila de, que o vos o bailar me alegra, si o vos o bailar non fora, non estaba en esta terra, logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro, logo me fas animare, as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro, ay, a la, 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 la. Esta bailadora que bonita es, debuchando voltas na punta do pe, na punta do pe, na punta do pe, esa bailadora que bonita es. Baila de amigas, baila de, que o vosso bailar me alegra, se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra.
Okay, dieses Song heißt jetzt Muñeira de Sobra und das ist ein bisschen schneller auf jeden Fall. Ja.
Palabras arei darei, palabras arei darei, 25 cada día y ninguna cumplirei. Ay, ala, 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 ala. Baila bien el bailador
y también la bailadora, si la vista no me engaña, baila el novio con la novia. Ay, ala, 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 ala.
Viva sobra, viva sobra,
terra donde un atín, viva sobra, do partido de la line. Ay, 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 ay.
Es geht um Sobra, das ist eine Region. Genau, ja, es ist gutes Team und sagt, ja, viva Sobra, also ja, go Sobra. Ja, tanz mit mir, gehen wir tanzen. Also an sich, ich glaube, die galizische Leute, es ist nicht so melancholisch, sondern eher Party-Stimmung immer. Die wollen immer tanzen, auch nach der Arbeit und so. Und
ja, und interessant ist, dass ein Teil von diesem Lied ist nicht auf Galizisch, sondern auf Spanisch. Und das Grund ist, dass bei Galizisch war verboten zu sprechen in Galicia wegen des Krieges.
Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. YCBS.
eine sternenklare Nacht nach einem berühmten Gemälde. Ein Stück für Liebhaber des Radiotheaters. Eine Klasse der französischen Literatur in Chicago produzierte die klangvolle Geschichte zum Hören. Detektive führen uns durch die Museen der Stadt und lassen uns gedanklich tollen Gemälde betrachten. Eins dieser Gemälde ist Vincent van Goghs Werk Sternenklare Nacht, auf Englisch Starry Night. Das ist auch der Titel des Radiotheaterstücks, produziert unter der pädagogischen Leitung von André Iliev aus Chicago. Hört rein!
Une heure plus tard.
J'ai découvert quelque chose de très étonnant.
Ah bon? Quoi?
Ce tableau est célèbre, La nuit étoilée de Vincent Van Gogh.
Impressionnant! Ce tableau a été volé il y a des années par des receleurs.
Effectivement.
Et pour retrouver l'origine du vol, nous devons interroger les personnes responsables du musée.
Bonjour.
Nous cherchons à savoir à qui appartient ce tableau, s'il fait partie d'une collection privée ou s'il appartient au musée.
De quel tableau s'agit-il ?
De la couturière de Roland Miret.
Attendez deux minutes, je vais aller voir dans mes registres.
Quelques minutes passent.
Effectivement, ce tableau fait partie d'une collection privée, celle de la riche famille des Rochardières.
Et savez-vous, pourrions-nous les contacter ?
Je n'ai pas le droit de vous donner leur adresse, mais vous pouvez me déposer une lettre que je peux leur transmettre.
Merci, je vais faire cela. Et avez-vous du papier et un stylo, s'il vous plaît ?
Oui, tenez. Après que l'inspectrice a écrit sa lettre, l'assistante poursuivit.
Qu'avez-vous écrit sur la lettre ?
Je vais te la lire.
D'accord. Cher monsieur de la Rochardière, j'ai eu l'honneur d'analyser votre tableau, et j'ai pu constater quelque chose d'étonnant. En le regardant précisément, j'ai vu qu'entre les écailles du tableau, nous pouvions apercevoir des traits de couleur bleue. J'ai donc fait appel à un spécialiste pour qu'il analyse votre tableau de plus près, et nous avons pu voir qu'en dessous de ce tableau se trouvait la vraie nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Bien sûr, avant que vous vous posiez quelques questions, nous avons fait tout ça avec l'accord du commissaire. J'aimerais donc pouvoir vous rencontrer afin de discuter de la provenance du tableau. Cordialement, l'inspectrice Dupont. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre sa réponse.
Trois jours plus tard...
Monsieur de la Rochardière, pourquoi vous êtes déplacé et ne pas avoir simplement répondu à ma lettre ?
Ne faites pas l'innocente, je suis sûr que vous savez très bien.
Nous ne savons pas, alors expliquez-vous s'il vous plaît.
Sommes-nous seuls ?
Oui.
Eh bien, comme vous le savez, ce tableau fait partie de la collection privée de ma famille.
Et donc, cela ne nous explique toujours pas pourquoi ce tableau volé a atterri dans votre famille ?
Notre fortune n'est pas toute propre. Nos ancêtres ont principalement fait fortune grâce à la revente de tableaux volés. Et...
Et quoi ?
Et celui-ci fait partie des tableaux volés. Mais je n'ai jamais voulu le revendre, car je l'aimais beaucoup. Et c'est une des raisons pour laquelle ma famille et moi sommes en conflit.
Êtes-vous au courant qu'avec ce que vous venez de me dire, vous et votre famille avez de quoi finir en prison pour le restant de vos jours ?
Oui, mais ma chère madame, savez-vous que l'argent fait tout ? Et qu'au milieu de toute cette pauvreté, même 50 francs réussissent à corrompre la police. Donc, même si vous me dénoncez, notre argent nous sauvera.
Vous ne vous en tirez pas ainsi.
Au revoir.
Nous devons trouver un moyen de le piéger. As-tu une idée ?
Nous pourrions les prendre en flagrant délit.
Oui, mais comment ?
Vous avez raison. Essayons quand même de le dénoncer au commissaire.
Bonjour, monsieur le commissaire. Ce tableau a effectivement été volé par la famille de la Rochardière. Et nous avons pu parler au propriétaire et il nous a fait ses aveux.
Il nous a aussi dit que ça ne servira à rien de le dénoncer car l'argent fait tout, selon lui.
Effectivement, ce matin, il nous a fait parvenir une grosse somme.
Eh bien, il n'a pas perdu de temps.
On ne va pas se laisser corrompre. Allons le chercher.
Monsieur de la Rochardière ?
Oui, c'est moi.
Vous êtes en état d'arrestation pour vol et recel de tableaux.
Ah, pourquoi êtes-vous aussi désagréable ? Et moi, qui croyais vous avoir fait plaisir ce matin ?
Oui, l'argent ne fait pas tout dans ce monde. Il y a encore des gens honnêtes qui croient en la vertu universelle.
Vous avez la mémoire bien courte, cher ami. qui s'est arrangé pour que cette pauvre Fanny Lambert prenne la tête des bonnes dames pour qu'elles empoisonnent leur mari, hein? Et tout cela pour que Madame l'inspectrice puisse se targuer d'être la première femme d'inspectrice.
Mais de quoi il parle?
Et qui a placé la tête du bijoutier dans le chaudron de ce mythomane de Prévost pour lui faire porter le chapeau pour sauver la peau de Frédéric Imbert, votre amant et député de la soi-disant gauche radicale?
Mais de quoi il parle?
Bande minable, vous entendrez parler de mes avocats. Je dirai tout au tribunal.
Nous discuterons de tout cela au poste de police.
Mais la discussion n'eut pas lieu, ni le procès non plus. Vu ses propos jugés incohérents, de la Rochardière fut déclaré pénalement irresponsable et interné dans un asile psychiatrique.
Après quelques mois, le tableau fut cédé par le musée au député Imbert, en guise de remerciement pour sa sage politique en matière de promotion culturelle. Il lui fut subtilisé par son épouse, qui s'enfuit à Chicago et le revendit au musée d'art moderne de New York.
Le commissaire fut appelé à d'autres fonctions.
Encore une affaire résolue. Félicitations.
Geschichte der Erinnerung stellt das Theaterstück 30 nach 89 am Deutschen Theater in Berlin dar. Es ist im Rahmen eines trinationalen Theaterprojekts mit Jugendlichen aus Polen, Russland und Deutschland anlässlich des 30. Jubiläums seit dem Mauerfall entstanden. Was haben Zeitzeugen jener politischen Ereignisse in Polen, Deutschland und Russland erlebt? Wie hat sich ihr Alltag verändert und was hat sie besonders geprägt? Waren es die langen Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften, die Stromausfälle oder auch die massenhaften Demonstrationen auf den Straßen von Danzig, Berlin, Leipzig oder Moskau? 1978 wählt die römisch-katholische Kirche ihr neues Oberhaupt, den Papst polnischer Abstammung Karol Józef Wojtyla aus Wadowice. Papa Johannes Paweł II. Unterstützt energisch die Bewegung für Freiheiten und Bürgerrechte Solidarność in Polen.
Diese Bewegung setzt einen unaufhaltsamen Prozess der Befreiung von den kommunistischen Diktatoren in allen mittelost- und südosteuropäischen Ländern im Gange. Zum Theaterstück 30 nach 89, das kürzlich in Berlin von polnischen, deutschen und russischen Jugendlichen in drei Sprachen aufgeführt würde. Hören wir die Regisseurin und pädagogische Leiterin Uta Platte in einem Interview für YCBS.
Na, ich glaube, wenn man sich zu so einem Projekt anmeldet, das heißt trinationales Projekt mit Polen, Russen und Deutschen, dann ist man erstmal neugierig. Ja? Dann sagt man jetzt nicht, ach,
Polen machen das, Russen sind so und Deutsche so und so. Sondern man denkt so, ich möchte gerne die anderen entdecken. Das ist erstmal eine super Voraussetzung. Das heißt, alle sind mit einer großen Neugier aufeinander zugegangen. Ich finde es immer besonders interessant, wenn man das Gefühl hat, jetzt passiert was, was auch verwundert. Reden. Das Junge Deutsche Theater in der Leitung von Birgit Lengers wurde gefragt, eröffnet die Räume, ist als Dramaturgin dabei und bietet uns jetzt schon, also uns, es gibt gar kein uns, sondern wir machen zusammen dieses Projekt und das Deutsche Theater hat die Neugier und auch die Lust darauf. Ein Projekt, was sehr viel Zeit verschlingt, sehr viel Energie verschlingt und nur 4 Vorstellungen hat oder 5. Genau, mit Generalprobe 6, die machen wir auch noch öffentlich. Also 6 Vorstellungen für so viel Aufwand, das muss ein Theater, was sonst unter dem Gesichtspunkt von Effizienz sich zusammentun muss, das muss man denen schon anrechnen, dass sie das machen. Und sie machen das auch, weil sie wissen, dass dieses Projekt lebensverändernd sein kann. Wir haben es gemerkt von dem ersten Projekt an, Leute von Wolgograd bis Berlin hin, machen Verknüpfungen, verstehen sich, ändern ihre Menschenbilder, Weltbilder, finden zueinander und besuchen sich immer noch. Das heißt, da entsteht etwas, was länger dauert als ein Theaterbesuch und dafür ist es wirklich wert.
Eine bemerkenswerte Initiative des damaligen Papstes blieb in der kollektiven Erinnerung vieler Menschen dieser Zeit hängen. Einige Jahre vor dem Mauerfall in Berlin wollte der Papst seine Heimat Polen besuchen. In dieser Zeit haben die Menschen an der Spitze mit der Bewegung Solidarność Nationaltreiks initiiert. Deshalb hat ihm das damalige polnische Regime verboten, den Namen Solidarność öffentlich zu erwähnen. Der Papst habe sich zwar daran gehalten, doch in seinen Ansprachen vor tausenden Gläubigen habe er das Wort Solidarność über 100 Mal wiederholt. Solidarität mit den Menschen, Solidarität mit den Unterdrückten, Solidarität für diejenigen, die gegen Diktatoren aufstehen und noch in vielen weiteren Zusammenhängen. Somit ging dieser Polenbesuch des Papstes Johannes II. Jener Zeit in die Geschichte.
Wir sind am Ende unseres Programms YCBS auf Alex Radio. Kulturjahr 2019 auf YCBS, das Projekt Zeit der Erinnerungen, die Pandareta-Musik aus Galicien und ein Theaterstück aus Chicago. Die heutige Sendung könnt ihr euch auch auf unserer Website www.ycbs.eu anhören. Folgt uns auf Facebook und bis zum nächsten Mal.
Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. YCBS.
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 Das internationale Jugendradio.